Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspiration, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie zu Episode 18 meines Podcasts Nachhaltig führen. Heute spreche ich mit dem Unternehmer, Trainer und Autor Daniel F. Pinnow über systemische Führung. Da steht nämlich die Gestaltung von Beziehungen und Rahmenbedingungen im Vordergrund. Und Daniel verrät uns im Gespräch, wie dies gelingen kann und welche Rolle die Führungskraft dabei spielt. So, heute spreche ich mit dem Führungsexperten Daniel Pinnow. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich Sebastian.
Ja, ich habe im Internet über dich gelesen, du hast sehr vielfältige Rollen. Du bist Autor, Trainer, Coach, Unternehmer, selbst ehemaliger Manager, auch Professor. Wie würdest du diese Rollen für dich ordnen? Was bist du am ehesten?
Also heute bin ich auf jeden Fall in erster Linie mal Unternehmer. Durch Gründung meiner eigenen Akademie für systemische Führung. Und im zweiten Part bin ich Trainer und Coach.
Magst du mal ganz kurz schildern, wie du zu diesen ganzen vielfältigen Rollen gekommen bist?
Ja, das fängt eigentlich schon sehr früh an, aber ich will nicht zu weit ausholen. Ich habe BWL studiert in Köln. Und das war eine gute Grundlage, aber ich habe immer gemerkt, es fehlt auch irgendwas für mich. Und dann habe ich noch angefangen, Sozialwissenschaften und Wirtschaftspsychologie zu studieren in Wuppertal. Und das hat ein Stück dann auch immer mein Leben geprägt, also so ein Weltenwanderer. Das war damals eine Kombination, die noch nicht so geläufig war. Also musste mich öfters rechtfertigen vor den BWL-Kommilitonen, wie ich sowas Psychomäßiges machen kann. Und für die Psychologen war ich immer so ein bisschen so der geldgeile BWLer. Das hat mich letztendlich auch zu dem geführt, wie ich meinen beruflichen Weg gestartet habe. Ich bin dann bei der Deutschen Aerospace AG damals 1990 eingestiegen in die Personalentwicklung. Und ja, da war ich, konnte viel ausprobieren, es war eine spannende Zeit. Dann hat mich völlig überraschend ein Angebot erreicht, nach Essen zu gehen, zur Ruhrgas AG und da die Personalentwicklung mit aufzubauen. Es war damals tatsächlich, man sollte das ja nicht glauben, aber da gab es eine Zeit, da hatte noch nicht jedes Unternehmen eine professionelle Personalentwicklung. Also da war halt Personalentwicklung in der Regel immer so ein Anhängsel der klassischen Personalabteilung. Und die Unternehmen haben so vor 25 Jahren, gerade die Größeren, auch erkannt, dass sie das professionalisieren müssen, was ja heute längst der Fall ist. So, da bin ich da eingestiegen, war da 4 Jahre, habe spannende Projekte gehabt, da wahnsinnig spannende Erfahrungen gemacht, habe aber immer irgendwie so gemerkt, naja, Personalentwicklung ist so eine Art zahnloser Tiger. Wir liefern immer tolle Konzepte, wir führen tolle Gespräche. Auch schon damals haben viele das so Gespräch mit mir und meinen Kollegen gesucht. Also wir waren auch sowas wie interne Coaches, obwohl wir den Begriff damals noch gar nicht kannten. Aber irgendwie in der Umsetzung, letztendlich sind wir oft halt auch gescheitert an den Machtstrukturen, also von starken, sag ich mal, dominanten Führungskräften. Ich war da fast 4 Jahre und dann ist wieder so ein Punkt passiert in meinem Leben. Ich nenne das immer so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen Menschen begegnen. Dann habe ich damals den Vorstandschef und Gründer der Cognos AG kennengelernt auf so einer Tagung. Mhm. Cognos ist nicht die Cognos Incorporated, die kanadische Firma, sondern ist einer der größten Bildungskonzerne in Deutschland. Und irgendwann kam mir so auf das Gespräch, dass er mich fragte, sagen Sie mal so, Sie als Personaler, Sie kennen doch bestimmt diese Bad Harzburger Führungsakademie. Und dann sagte ich, ja, natürlich. Und dann fragte er mich so ganz direkt, ja, was halten Sie von dem Unternehmen? Und ich in meiner damals vielleicht etwas noch jugendlich spontanen Art sagte so, der Laden ist tot, der weiß das nur noch nicht. Und, ja, war wirklich so.
Gab es da nicht auch dieses Harzburger Führungsmodell?
Genau, das war das Harzburger Führungsmodell. Und das war halt diese Geschichte, die waren mal extrem erfolgreich. Also ich kannte Harzburg natürlich, in meiner Zeit hat man natürlich an der Universität noch das Harzburger Modell gelehrt. Das war ja wirklich bis dahin da tatsächlich das einzige in Deutschland entwickelte Führungsmodell von dem Professor Höhn. Das hatte viel mit Delegation von Verantwortung zu tun und gleichzeitig aber wieder Kontrolle durch sehr dezidierte Stellenbeschreibung. Mhm. Das hat also wunderbar funktioniert. So bis in etwa Ende der 70er Jahre war die Akademie mit 220 festangestellten Mitarbeitern, Trainern, also wirklich der große, sag ich mal, dominante Player am Markt. Und dann ist eben was erfolgt, wo zwei Stränge parallel gelaufen sind. Zum einen, das Modell war inhaltlich einfach irgendwie, sag ich mal, hat seine Aufgabe erfüllt, so möchte ich es mal formulieren. Also es war auch ein sehr starres bürokratisches Modell, die Gesellschaft hat sich gewandelt. St. Gallen kam damals mit den Arbeiten von Hans Ulrich, systemorientierte Managementlehre, an den Markt. Hans Ulrich hatte einen sehr kongenialen Doktoranden und später Habilitanten, den Friedmund Malik. Mhm. Der hat dieses Modell sehr, sehr gut vermarktet. Das heißt, jetzt kam auf einmal eine inhaltliche Konkurrenz, die moderner war, die frischer war. Harzburg hatte da nichts mehr gegenzusetzen. Und darauf meine Antwort an den Herrn Peters damals, den auch sehr charismatischen Lebensleiter der Cognos. Er legte dann sofort die nächste Frage, was kann man denn da aber machen? Und dann habe ich ihm so wiederum in meiner, ich war damals 34, jugendlichen Spontanität gesagt, naja, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt kein neues Führungsmodell mal eben so aus dem Hut zaubern. Ich sag Ihnen mal so mein Erleben als damals schon junger Manager, der ja nun auch schon so 6 Jahre auf dem Buckel hatte, war, was ich so wahrnehme, ist so ein Thema, dass so Führung auch viel so ein Stück Angst dominiert ist und wenig eigentlich mit dem, wo ich immer mehr erkenne, dass erstmal ansetzt, mal zu lernen, sich selber zu führen, was auch nicht wirklich neu war. Auch ich hatte meinen Peter Drucker natürlich gut gelesen und das hatte der große Peter F. Drucker ja schon auch 1954. Also für mich in dem absolut wegweisenden, für mich das mit absolut wichtigste Managementbuch aller Zeiten geschrieben, The Practice of Management, da hat er das ja schon gesagt, jede Führungskraft muss am Ende einen Menschen führen können, doch sich selbst.
Ja, und werde ich mal in den Shownotes auch verlinken, das Buch.
Genau, und dann und irgendwie merkten wir wohl beide, also wir können gut, die Chemie war da und man tauscht Visitenkarten aus, ich bin wieder zurück. Und bekam dann ein paar Tage später so einen Anruf, Pino, ich habe lange über unser Gespräch nachgedacht und ich weiß eins, Sie müssen diese Akademie, diese Bad Harzburger Führungsakademie leiten. Und da war was Interessantes, da hat er was gesagt, das hat was zum Klingen gebracht, an was ich vorher nie gedacht hatte. Er sagte nämlich zu mir auf einmal, Herr Pino, Sie, das kann ich Ihnen sagen, weil im Grunde sind Sie kein Manager, Sie sind ein Unternehmer. Weil sie haben Ideen und sie haben Kraft und die Energie, was voranzubringen, Menschen mitzureißen und sie scheuen das Risiko nicht und das sind eigentlich alles Qualitäten, die Unternehmer auszeichnen und nicht Manager.
Okay. Also wichtige Selbsterkenntnis, die für dich wahrscheinlich auch schon der Schritt war, dahin selber unternehmerisch tätig zu werden.
Allerdings erst 20 Jahre später, aber
ja.
Stimmt. Und das war, dann kam noch was und er sagt, naja, und Sie haben die Chance, eine Idee, von der ich spüre, dass Sie überzeugt sind, umzusetzen. Mhm. So bin ich damals angetreten, 97. Und und dann fing ich an, diese Akademie vollkommen neu aufzustellen. Erstmal natürlich zu restrukturieren, also das ganze betriebswirtschaftliche und Managementhandwerk, das dann notwendig ist. Mal zu schauen, wer ist da, mit wem kann ich den Weg gehen, mit wem kann ich den Weg nicht gehen. Also dieses klassische Thema, wer kann, wer will.
Genau, situative Führung.
Genau, mit denen gehe ich zur Wahl, wer kann, aber will nicht oder wer will nicht und könnte und wer nicht kann und gar nicht will. Das war dann immer die einfache Entscheidung, von denen musste ich dann eben auch schnell trennen. Ich habe immer auch verstanden, weil jetzt kommt was anderes, das haben wir vorne runter. Ich habe mal vor meiner ganzen Studium, ich habe mal 3 Jahre eine Lehre gemacht als Kälteanlagenbauer. Also ich habe mal so richtig auch auf dem Bau gearbeitet. Ich weiß schon auch, wie es unten aussieht. Sag ich mal, unten im Sinne, also wo man nicht so in den Top-Positionen ist und Wahnsinnsgehälter hat, sondern wie es ist, wenn man Tag 400 Löcher mit dem Hilti in die Decke bohren muss. Also wie gesagt, mein Leben ist noch sogar ein bisschen vielfältiger als die paar Sachen, die du aufgeführt hast, die schön klingen. Aber wie gesagt, das sind dann die wichtigen, auch harten Entscheidungen als Manager, die müssen sein. Mhm. Man kann das auch anständig machen und fair, sag ich mal. Das
ja.
So, dann habe ich, wie gesagt, das erstmal restrukturiert. Paar Leute musste ich mich trennen, neue Leute dazugeholt. Das war damals echt eines meiner größten Probleme. Kriege ich gute Leute nach Bad Harzburg? Mhm. Ist mir dann aber gelungen, indem ich einen Kunstgriff gemacht habe. Ich habe nämlich parallel neben diesem Klass- und Offline-Seminarbereich habe ich einen zweiten Bereich aufgebaut, nämlich, das war damals noch relativ neu, Inhouse-Beratung habe ich ihn genannt. Das war ein neues Geschäftsfeld und da habe ich auch gemerkt, ich kriege eben diese Berater und Coaches, die ich dafür brauche, nicht nach Harzburg. Man hat sich damals das so ergeben, dass ich in Friedrichshafen am Bodensee das aufgebaut habe. Mhm. Ich habe erstmal noch dieses klassische Geschäft in Bad Harzburg gelassen, habe aber in Friedrichshafen so das neue Inhouse. Ja, das hat dann auch funktioniert und dann haben wir das eben in Friedrichshafen aufgebaut. Die Akademie hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich habe dann angefangen, irgendwann diese beiden Unternehmensteile zusammenzufügen. Und das ist dann in Überlingen erfolgt. Seitdem sitzt die Akademie für Führungskräfte jetzt auch seit 2005 in Überlingen am Bodensee mit einem wunderschönen Sitz. Parallel fing ich eben auch an, dann noch die Bücher zu schreiben. Hier vor allem damals in 2005 habe ich ja das, ich glaube, wichtigste Buch von mir publiziert, Führen, worauf es wirklich ankommt. Und das hat natürlich der Akademie auch nochmal so einen inhaltlichen Approach gegeben. Und wie es dann so ist, die Welt hat sich angefangen natürlich auch zu ändern, auch der Bildungsmarkt hat sich verändert, Cognos hat sich in ihrer Gesellschafterstruktur verändert damals, der Gründer musste das Unternehmen verlassen, was ich zwar sehr bedauert habe persönlich, aber da auch keinen Einfluss drauf hatte. Und es sind neue Eigentümer dazugekommen, die hatten zum Teil andere Vorstellungen, was ja auch legitim ist. Anyway, wir kamen da nicht zusammen. Ich war dann auch damals in einer Phase, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt mache ich das 15 Jahre auch ganz erfolgreich. Und wenn die nicht mehr hören wollen auf mich, ist ja in Ordnung. Aber dann will ich denen auch nicht im Weg stehen. Das habe ich denen dann auch gesagt. Ja, und dann habe ich eben überlegt, was mache ich? Mache ich es eben so wie viele Kollegen, klein und fein? Also gründe ich Pinot-Beratungs-Coaching und habe sicherlich da meine Kunden und, oder gründe ich wirklich eine Institution, eine Organisation, die sich diese Grundgedanken systemischer Führung weiterbringen kann, weil auch die Akademie sich immer weiter angefangen hat, von diesen Gedanken oder Idee zu entfernen. Und das hat dann zur nach einer guten Abwägung, weil da eine Idee umzusetzen ist ja eines, das ist schnell passiert, aber das ist ja auch alles mit viel Aufwand und Kosten verbunden, bewogen eben vor 1,5 Jahren anzufangen zu überlegen, meine eigene Akademie zu gründen und die habe ich dann im September letzten Jahres offiziell an den Markt gebracht.
Okay, was sind so die Themen, mit denen ihr euch schwerpunktmäßig beschäftigt?
Wir machen Führungstrainings, wir machen Trainings im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, naheliegend, also Führen mit Charisma, ne? Oder Persönlichkeitsentwicklung intensiv und so weiter. Mhm. Wir machen damit, das sind die beiden Schwerpunktfelder. Und angedockt gehört dann natürlich dann auch Kommunikationstraining. Und dann machen wir noch Konfliktmanagement. Das ist eben noch ein paar. So, ne? Also das ist im Innen und im Inhouse ist es ähnlich. Da machen wir Führungskräfteentwicklungsprogramme, Führungskräfte-Workshops, Teamentwicklungen, auch Konfliktmanagement und eben Executive Coaching, also Individualcoaching. Das ist so die Produktpalette, die wir anbieten. Und die wird ganz gut angenommen, kann ich sagen, jetzt nach einem Jahr.
Dann lass uns doch mal inhaltlich einsteigen. Was ist denn Führung für dich? Mal in wenigen Worten.
Ganz einfach, das kann ich ganz schnell erklären. Habe ich jahrelang als Hochschullehrer gemacht und erzähle ich jeder Führungskraft. die bei mir im Seminar ist. Es ist ganz einfach. Man muss sich einfach nur anschauen, was heißt denn führen, etymologisch, der den Weg voranschreitet. Damit steckt schon viel drin. Also führen hat erstmal was zu tun, jemand, der irgendwo vorgeht. Jemand, der irgendwo vorangeht, kann man übersetzen mit, der gibt Orientierung. Er gibt eine Orientierung, wo geht der Weg lang und andere folgen ihm erstmal. Also das ist jetzt mal eine sehr triviale, ich weiß, und auch altertümliche Definition, aber das ist mal der Orientierung geben. Das ist, was ich erwarte. Was erwarte ich, wenn ich in ein Unternehmen gehe? Dass der Chef dieses Unternehmens weiß, wo es hingeht. Das erwarte ich übrigens auch von der Regierung oder früher noch ganz einfacher von einem Captain. Ja, ich sage immer, ein Captain früher noch vor 200 Jahren, als es die christliche Seefahrt gab und noch nicht alles GPS-navigationsgesteuert war, da brauchtest du den Captain eigentlich nur für zwei Dinge. Der sagt, wo fährt dieses Schiff eigentlich hin, und der trifft die schwierigen Entscheidungen, wenn es eine Krise gibt. Ich bringe es mal sehr auf den Punkt, aber das war seine Hauptfunktion. Alles andere machen die Leute. Weder tut der Captain die Segel hissen, sonst noch was. Er musste sich gut mit Navigation natürlich auskennen und er musste vor allem in Krisen entscheiden können. So, jetzt sind wir schon beim zweiten Punkt. Also, zur Orientierung geben gehört unabdingbar die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können. Das ist nämlich dein Job, deine Funktion als Führungskraft. Und jetzt kommt ein spannendes Phänomen, vielleicht ist es ein rein typisch deutsches Phänomen, ich glaube es ja nicht. Eine Entscheidung zu treffen ist gar nicht das eigentliche Problem, habe ich nach vielen, vielen Jahren festgestellt. Es ist was anderes, es ist die Angst vor den Folgen einer Fehlentscheidung. Das ist es, was viele, ich sag mal ein Stück, oft hemmt, eine Entscheidung zu fällen. Weil jeder glaubt, jede Entscheidung müsste richtig sein. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? Also ich sage mal, eine Quote, Minimum sollten natürlich 51% der Entscheidungen richtig sein, die man fällt. Eine Erfahrung ist, wenn du es schaffst, von vier Entscheidungen, dass drei richtig sind und eine ist falsch, dann hast du eine ganz gute Quote. Also so 75% ist schon ganz ordentlich, alles über 80% ist schon richtig gut. Wer sagt, er kann 100% richtiger Prozent Entscheidung fällen, da sage ich, das ist der Manager of the Universe oder er ist schlichtweg ein Blender oder ein Geschichtenerzähler.
Ja, heißt für mich als Führungskraft natürlich, wenn wir mal auch Orientierung geben, vorangehen, so als vorbildhaftes Verhalten auch umschreiben, dass es auch für mich wichtig ist, mit Fehlern, die Mitarbeiter durchaus auch machen, sinnvoll umzugehen, oder? Absolut. Wenn ich selber vor Fehlentscheidungen nicht gefeit bin?
Klar, natürlich, selbstverständlich. Das heißt, jedem Mitarbeiter das eben auch einzuräumen und das vorab zu kommunizieren, dass jeder einen Fehler machen darf. Also im Vertrauen darauf, dass Mitarbeiter natürlich selbstverantwortlich schon auch schauen, dass sie keine machen, aber es passiert. Und wenn einmal einer passiert, dann wird ihm nicht der Kopf abgerissen. Da erinnert sich an die alte Geschichte, die scheint wohl verbürgt zu sein, der damalige Vorstandschef von Sony. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, ich habe den Namen vergessen. Aber das war wohl auch so eine richtig eine sehr charismatisch, aber auch so jemand, der Autorität hatte. Und die hatten ja damals auch so eine Null-Fehler-Kultur. Und die hatten da so einen jungen Entwicklungsingenieur und der hat wohl ein Projekt ins Sand gesetzt. Irgendwie in der Größenordnung, also richtig viele Millionen Dollar. Ich glaube 50 Millionen Dollar oder so. Und der wurde dann, nachdem er dieses Projekt in den Sand gesetzt hatte, oder ein Projekt leider war es, der wurde dann zu dem obersten Chef gerufen. Ne? Und der ging dann natürlich hin mit schlotternden Knien, weil er dachte, so jetzt wird er Rübe ab, so in etwa. Also jetzt wird er, das war's dann, jetzt wird er entlassen. Und er fragte dann auch gleich, bin ich jetzt hier, um entlassen zu werden? Und daraufhin sagte wohl der Vorstandschef zu ihm, junger Mann, sind Sie wahnsinnig, wir haben gerade 50 Millionen Dollar in Ihre Ausbildung investiert.
Ja, schöne Geschichte Thema Fehlerkultur.
Genau, das sagt viel. Also man kann das nämlich immer von zwei Seiten sehen. Jeder darf einen Fehler machen, ich sage immer, aber er sollte nicht zweimal denselben machen. So, und das beinhaltet es. Natürlich, musst du da ganz klar auch deinen Mitarbeitern einräumen, dass sie Fehler machen dürfen und dass das auch erlaubt ist. So, jetzt kommen wir noch zum dritten Part. Was gehört noch zum Führen? Also, wenn ich in der Lage bin, die Orientierung zu geben, also sagen, wohin entwickelt sich, ich sage mal ein System, ein System kann ein Wirtschaftsunternehmen sein, ein politisches System, was auch immer, oder nur eine Gruppe. Und ich bin in der Lage, die dazu notwendigen Entscheidungen zu fällen. Kommt jetzt der dritte Part, der wichtig ist. Der heißt, ich muss das gut kommunizieren können. Kommunizieren im Sinne kundenorientiert, also adressadäquat kommunizieren können. Das heißt, die Leute, die es erreichen sollen, muss es erreichen. Deshalb ist Kommunikation da so wichtig. Wenn ich diese drei Dinge kann, dann habe ich, sage ich mal, von der Tool-Seite, also von den Hard Facts, glaube ich schon, bin ich schon ganz gut aufgestellt. Und trotzdem gibt es noch zwei Parameter, die mir wichtig sind, die gehören dazu. Die sehe ich jetzt also wirklich eher aber als die eheren Soft-Skill-Seiten. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst als Führungskraft, brauchst du eines, und davon bin ich fest überzeugt, das heißt, du musst sowas wie Wertschätzung für Menschen empfinden können. Das hat was mit Haltung zu tun. Also das, was Menschen tun, auch wirklich wertzuschätzen. Weil Menschen spüren das. Mhm. Menschen spüren das, ob sie geschätzt werden. Und auch das ist nicht neu. Das hat man früher schon zu meiner Zeit immer gesagt. Du kannst in einem Unternehmen erkennen, wie die neben den Hochglanzbroschüren. Geh in ein Unternehmen und schau, wie der oberste Chef mit der Putzfrau oder dem Pförtner redet. Und du kriegst einen Eindruck, wie die Kultur in dem Unternehmen ist. Ich glaube, das trifft sehr, sehr gut.
Da gibt es auch auf der Seite eurer Akademie ein schönes Zitat. Ich weiß nicht, ob es von dir ist. Ja. Führen heißt, eine Welt zu gestalten, der andere Menschen gerne angehören wollen.
Das ist tatsächlich von mir. Das habe ich 2002, ist mir das mal eingefallen. Und seitdem postuliere ich das. Genau das ist meine Überzeugung. Ich drehe den Prozess um. Ich muss so attraktiv sein als Führungskraft oder auch als Unternehmen, oder als was auch immer, Partei oder nochmal, das gilt ja immer für Systeme, das können vielfältige Formen von Systemen sein, Organisationen, dass andere zu mir wollen, weil ich eine Attraktivität ausstrahle. Und jetzt ist die Frage, jetzt kann man sie hinterfragen, aber das ist der Grund, um erfolgreich zu werden. Und das ist übrigens auch kein Geheimnis, warum dann solche Firmen wie Apple, Facebook, wie sie alle heißen, diese hippen, super tollen Unternehmen in den USA, in Deutschland gibt es zum Glück ja auch ein paar, einfach solche die Besten anziehen, die leistungsbereitesten, die kreativsten, die bestausgebildeten, die alle Chancen haben, ja? Also die in jedes Unternehmen irgendwie offen stehen würde und die sich aber bewusst für eins von diesen ganz tollen da entscheiden. Da muss es also was geben in der Kultur, die das, dass das ermöglicht wird. Das kannst du nicht vor Ort erzwingen, sondern da musst du eine Kultur schaffen. Das habe ich versucht mit diesem Satz auszudrücken, und das war lange bevor es Facebook gab oder Google, und gut, Apple gab es schon, aber die waren damals ziemlich unten. Hm. Also ist mein Credo, meine feste Überzeugung, dass es der Weg zum Erfolg ist.
Okay, und der zweite Softskill neben Wertschätzung für Menschen?
Ich nenne das sowas wie eine Ressourcenorientierung. Meine Aufgabe ist es, zu schauen, welche Ressourcen, welche Talente, welche Entwicklungspotenziale sehe ich in den Menschen und helfe denen zielgerichtet, das zu entwickeln. Das heißt, ich helfe den Menschen, dass sie besser werden, sich entwickeln, selbst auf die Gefahr hin, dass sie mich danach verlassen und woanders hingehen. Das mag paradox klingen, habe ich immer so gehalten, und verrückterweise, es kommt immer wieder zurück.
Ja, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, Führung bezieht sich immer auch auf Systeme. Und ihr beschäftigt euch ja sehr stark mit systemischer Führung. Ja. Was genau ist das? Was gehört dazu?
Naja, was gehört zur systemischen Führung? Also letztendlich ist es ganz einfach. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die ganze Thematik, was Luhmann schon vor 30, 40 Jahren alles verfasst hat, ist alles richtig, aber meistens eben sehr unverständlich. Im Prinzip ist es ein Stück eine Übersetzung von dem mal großartigen Gedanken von Niklas Luhmann. Ich habe es mal ein Stück versucht, so adressadäquat so zu formulieren, dass es normale Menschen auch verstehen. Also gehen wir mal davon aus, bisher ist Führung überwiegend folgendermaßen erfolgt. Sie war erstmal hierarchisch aufgebaut und sie war zentralistisch strukturiert. Mhm. So. Hierarchie, da steckt ja auch schon wieder alles drin, ne? Die heilige Ordnung der Männer, also ein Ordnungssystem. Ordnung schafft eben Sicherheit. Das funktioniert das ja auch so gut. Deshalb sind ja, ich sage ja immer, die effizienteste Organisation auf diesem Planeten ist die katholische Kirche. Die schaffen es, 1 Milliarde Gläubige mit 3 Hierarchieebenen zu managen. Als ich damals bei Deutschen Aerospace eingestiegen bin, gehörte ja, das war ja ein Tochterunternehmen des Daimler-Benz-Konzerns. Damals hieß es, glaube ich, noch Mercedes-Benz. Ich glaube, wir haben das mal durchdekliniert. Ich glaube, damals gab es 17 Hierarchiestufen offiziell. Also von ganz unten, vom jungen Nachwuchsgruppenmenschen Daniel Pino bis ganz hoch zum, das war, glaube ich, noch der Edzard Reuter. 17 Stufen. Das ist eine ganze Menge. Kannst du dir mal vorstellen, wie da Kommunikation versickert. Also ich meine, von oben nach unten, das geht ja noch. Ne? Also wenn der Oberboss eine Ansage macht, die geht schon noch durch. Dafür sorgt ja das System. Aber das Thema ist ja, wie, jetzt kommt ja der nächste Punkt. Das hat ja wunderbar funktioniert früher. Also oben wurde die Strategie entschieden, wurde runter dekliniert und immer weiter quasi segmentiert. Unten wurden Informationen gesammelt oder ausgeführt, wurde zusammengetragen und wurde wieder rückdelegiert. Und jede Hierarchieebene hat dafür gesorgt, dass die Verdichtung stärker wurde. Also von Mitarbeitern zu den Teamleitern, von den Teamleitern, die verdichteten hin hoch zum Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter fasste das wieder zusammen, verdichtete zum Hauptabteilungsleiter, der fasste auch zusammen, zum Bereichsleiter, zum Direktor und so weiter. Kaskadenförmig, rauf und runter. Das hat früher einfach gut funktioniert. Es ist aber was passiert. Vor circa 15 Jahren hat sich die Welt angefangen, doch ziemlich rapide zu ändern. Im Grunde eigentlich schon vor über 20 Jahren, aber vor 15 Jahren, glaube ich, so, da war so der Punkt, da wurde das dann doch zunehmend stärker. Das war das Internet. Jetzt passierte was ganz Neues. Auf einmal waren nämlich Menschen, jeder Mensch an jedem Punkt des Ortes in der Lage, selber sich zu informieren und Informationen zu bewerten und so weiter und so fort. Und das wiederum verändert den Führungsprozess und damit natürlich auch Machtstrukturen. Weil jetzt konnte sich der oben, der Vorstand, nicht mehr darauf berufen, Moment mal, ich bin ja der Einzige, der weiß, wo es lang geht, weil er den Überblick über die Gesamtheit hat. Nein, jetzt waren auf einmal auch Mitarbeiter in der Lage, zumindest mal Gedanken zu machen, wie das Gesamte aussehen kann, weil sie relevante Informationen hatten. Und das veränderte einfach sehr viel. Und demzufolge musste sich auch und muss sich die Führungskultur und die Führungsprozesse anpassen. So, und das heißt, Führung ist immer noch notwendig. Also das ist unstrittig. Es braucht immer noch Leute, die sagen, die ein gutes Bild haben und sagen, wo ist die Orientierung? Aber wenn man es jetzt runterbricht, ich bin als Führungskraft mehr dafür verantwortlich, einen Raum zu definieren, also in welchem Rahmen oder einen Rahmen dürfen sich die Mitarbeiter eigentlich bewegen. Also ich setze die Grenzen. Na. Im Luhmannschen Sinne, die Grenze ist ja immer entscheidend. Also da passiert es ja. Wo sind die Grenzen? Aber wie ihr euch den Raum bewegt, das überlasst euch. Mhm. Das ist mal das eine. Und ich kann dann nur dort erfolgreich sein, indem ich Beziehungen gestalte. Vor allem, wenn es Konflikte gibt. Also wie schaffe ich es, Beziehungen zu managen, damit das Team effektiv und erfolgreich arbeiten kann? Das ist ein Rollenchange in der Führung. Und ich sag mal so, das ist jetzt natürlich sehr runtergebrochen, sehr vereinfacht, aber um das geht es eigentlich in systemischen Führung. Das heißt, Führung als solches ist nicht obsolet, aber ich nehme das, was du manchmal sagst, dass komplex ist und zirkulär und vernetzt und dass das eben das Neue ist, ne? Das trägt dem Rechnung in der konkreten Umsetzung.
Also eher Systeme und Netzwerke zu gestalten und die Rahmenbedingungen schaffen, dass Mitarbeiter in diesen bestmöglich arbeiten können.
So ist es, genau.
Okay. Jetzt hattest du schon einzelne Bereiche auch angesprochen, sich selbst zu führen, ja, andere zu führen, darauf zu gucken, was das System macht. Ja. Was sind denn so für dich in der Praxis selber, was du so erlebt hast und auch in der Arbeit mit deinen Kunden, da so ganz konkrete Dinge, die ich als Führungskraft im Tagesgeschäft auch berücksichtigen sollte?
Naja, eines der Hauptthemen ist sicherlich immer der Punkt, das ist erstmal zu lernen, sich selbst zu führen.
Was muss ich da beachten?
Naja, ich sag mal, beachten im Sinne von, was heißt denn sich selbst führen? Wann kann ich mich eigentlich selbst führen? Ich kann mich selbst führen, wenn ich erstmal im Plan bin, nach welchen inneren, sage ich mal, Mustern funktioniere ich eigentlich? Also was sind eigentlich so meine Triggerpoints und wo sind, ich sag mal, so meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Jetzt kommen wir ein bisschen in das ganze Thema, wo wir, ich sag mal, eine systemische Therapie reinrutschen. Ne? Also alles Arbeiten, die ja Virginia Satir, Milton Erickson, Eric Burns und wie sie nicht alle heißen, da haben die ja viel gemacht. Das heißt, da ist dieses Wissen und diese Erkenntnisse sehr hilfreich. Also nach My Many Faces, ne? Ich meine, 68 hat Virginia Satir das geschrieben, da steckt eigentlich schon viel drin. Ne? Also welche Antreiber habe ich, welche Bremser habe ich? Wie stehe ich zu denen? Wie sehe ich immer nur meine brillanten, glorreichen Seiten oder sehe ich eben auch mal meine schwachen Seiten? Ne? Also, ich sag mal konkret, Führungskräfte haben nie ein Problem damit, immer zu ganz schnell zu erklären, wie toll sie doch sind, wie unglaublich analytisch, wie belastbar, wie intelligent, wie durchsetzungsfähig und so. Da sind die alle ganz schnell. Aber die tun sich sehr schwer, mal drüber zu reden. Naja, und wie sieht es denn mit der anderen Seite aus? Ungeduld, okay, geben Sie noch zu. Ja? Also ich sag mal, einzige Schwäche beim Führungskraft ist, naja, ein bisschen Ungeduld. Wobei das ja schon wieder eigentlich keine Schwäche ist, sondern man erwartet ja von der Führungskraft eine gewisse Form von Ungeduld. Aber wenn ihr mal richtig mit den, naja, wie sieht es denn jetzt aus mit deinen Zweifeln, mit deinen Ängsten, mit deiner Wut oder absolutes Tabuthema, Trauer, da mal hinzuschauen und so, das komplettiert das Bild, das macht eine Persönlichkeit, das macht einen Menschen dann mal ganz. Heißt nicht, dass man alles gleich ändern kann, gleich aufarbeiten. Manches dauert Zeit, manches geht schneller, manches dauert länger, manches ist einfacher, manches ist schwer, das ist klar. Aber mal, dass die mal eine Bewusstheit dafür kriegen, hey, Moment mal, da gibt's ja noch ein paar andere Seiten in mir und die habe ich bisher immer abgelehnt. Die konnte ich gar nicht wirksam werden, weil ich in mir so abgelehnt habe. Also Menschen zum Beispiel, die besonders hohes Momentum an Zweifeln mit sich tragen, den nicht zulassen können. Jetzt begegnen sie dem habenden Mitarbeiter, der zweifelt die ganze Zeit. Und irgendwo bringt er dich immer auf die Palme. Und anstelle den immer als Gegner zu sehen und sagen, Gottes Willen, damit will ich den loshaben, der nervt mich, weil der zweifelt an allem, den Akt und sagen, naja, vielleicht macht der mich immer auf was aufmerksam, nicht immer so ungestüm und so nur mit so einem Husarenüberzeugung, hurra, komm, folgt mir alle, wird schon gut gehen oder so, wird so, ne? Nochmal innezuhalten, nochmal zu überlegen, spricht der nicht die Sachen an, die notwendig sind. Ne? Auf einmal kann ich so einem Mitarbeiter ganz anders begegnen. Verstehen Sie? Das erzeugt eine ganz neue Form von Ressourcennutzung deines Teams.
Ja, spannend, weil das hängt ja mit diesen beiden Soft Skills eng zusammen, die du beschrieben hast. Das heißt, diese Selbstreflexion ist eigentlich die wichtige Grundlage dafür, meine eigene Haltung zu entwickeln. Ja. Und diese Haltung brauche ich wiederum, um diese Ressourcen, das du vorhin genannt, also die Talente, Potenziale gut auszuschöpfen bei meinen Mitarbeitern.
Ja, genau.
Deshalb sag Lass ich uns nochmal in diesem Punkt auch systemische Führung, Rahmenbedingungen gestalten, einsteigen. Ja. Was kann ich denn da als Führungskraft machen, um dieses System auch positiv zu gestalten und zu beeinflussen?
Also, ich sag mal, natürlich das Zentrale erstmal das Ziel vorzugeben. Also, wohin soll sich das entwickeln? Also, was zumindest mal ganz klar, was ist das Ziel, wozu dient das Ganze? Das bleibt. Das Nächste ist, die dazu notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, zu schauen, was braucht ihr, damit ihr dieses Ziel erreichen könnt, ne? Dafür zu sorgen. Das ist der Rahmen letztendlich, den du vorgibst. Gleichzeitig eben ein Stück diese Haltungsfrage, ein Vertrauen, okay, und ein Stück weit habt ihr nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar auch die Verpflichtung, euch auch ein Stück selbst zu vernetzen, selbst zu organisieren. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck von dem Ganzen, dass du da ein Stück rausgenommen wirst, dass das Team sich da auch ein Stück selbst managt. Also das sind, sage ich mal, so die Grundvoraussetzungen, die notwendig sind. Also einen Impuls zu geben letztendlich ins System. Ich nenne es immer, einen Impuls reinzusetzen. Du gibst den Impuls rein und dann schaust du, wie der Impuls sich ausbreitet. Ne? Das, keine Ahnung, ob das mit diesem Stein und den Wellen, ob es das trifft oder so. Ich habe ja da dieses Sphärenmodell entwickelt.
Ja, was verbirgt sich dahinter?
Naja, da verbirgt sich dahinter, das jetzt auch nur anreißen, weil das ist eine komplexere Geschichte. Ich habe da mal was versucht, wo ich mal nicht nur immer Luhmann referenziere und so, was ja die Hardcore-Systemiker immer gerne tun, ne? Und daraus dann ein Modell, na, Modell ist zu viel, ein Bild geschaffen. Wenn man mal weg von dem klassischen hierarchischen, also pyramidenförmigen Modell der klassischen Führung geht, verbindet man jeder ja sofort die Pyramide. Und ich eher, wie wenn ich systemische Führung rede und mit Impulse in ein System, dann habe ich erstmal natürlich die Grundform einer Kugel gewählt, weil in der Kugel gibt es erstmal kein Oben und kein Unten, da gibt es ein Innen und Außen, aber kein Oben und Unten. Und zweitens, wie sieht denn das aus? Also wie sehen da Beziehungsstrukturen, Kommunikationsstrukturen, auch Machtstrukturen aus? Und bin dann auf dieses Modell gekommen, die Einflussträger, also die Entscheider, also die Einfluss nehmen können, als Knotenopf zu symbolisieren und die Einflussmacht mit der Größe des Knotens, des Knoten zu verbinden. Also einer Knoten wenig Einfluss, großer Knoten viel Einfluss oder mehr Einfluss. So. Und dann könntest du jetzt natürlich die ganze Menge Knots reinmalen, aber das wäre zu wenig, weil jetzt kommt noch was ganz Entscheidendes dazu. Wie stehen denn diese Knoten, also diese Funktion von Machtträger, in einer kommunikativen Beziehung? Jetzt sind wir wieder beim Luhmann, wo die Kommunikation ja das Entscheidende ist. Das ist tatsächlich so. Da wird symbolisiert, die Kommunikation zwischen verschiedenen Knoten ist jetzt entscheidend. Und dann wird ganz schnell ersichtlich, wenn man dann draufschaut und man sieht, es gibt unterschiedlich, vor allem wenn sich die starken Knoten miteinander verbinden, dann kommen da sehr starke Stränge, also kommunikative Stränge. Wenn die jetzt das gemeinsame Ziel haben, dann können sich gewisse Anzahl, ich sag mal, vielleicht 5% der Gesamtknoten, hätten dann die Möglichkeit, ein System in eine Richtung zu steuern, in der sie es haben wollen. Und dafür habe ich einfach ein Modell, ein Bild geschaffen und entwickelt, beziehungsweise, wenn ich ehrlich bin, und das bin ich, es war damals mein brillanter Assistent, der das gemacht hat. Also ich hatte die Idee von der Kugel und so, aber er hat es dann umgesetzt. Und wie er es gemacht hat, das hat sowas von getroffen, wo ich sage, wow, hätte ich niemals so gut hingekriegt. Ne? Also meine Idee umsetzen lassen.
Ja, okay.
Und das kann man auf meiner Website anschauen, schwer zu erklären, aber ich finde, das zeigt viel eindrucksvoller, was moderne Führung ausmacht und vor allem, was systemische Führung ist. Und spannend ist, wenn ich immer an dieses Bild denke, dann denke ich immer irgendwie auch an eine Partei, wo ich denke, ich bin kein Parteienforscher, aber ich glaube, nach diesem Modell funktionieren Parteien. Eben nicht nur Angela Merkel alleine, die die CDU steuert. Natürlich ist ein ganz extrem großer Not. Vor allem jetzt natürlich auch durch ihre außenpolitische, ich sag mal, Kompetenz, die ihr zugesprochen wird. Sie ist ja auch alles andere als die charismatische Leaderin und trotzdem ist sie sehr wirksam. Ich denke mal, was sie gut versteht, ist mit den anderen großen, starken Einflussgrößen ihrer Partei, dass sie das gut so verbindet, damit sich das in die Richtung bewegt, die sie haben will. Das kann man da sehr gut symbolisiert sehen, ne? Und da hatte ich sogar schon mal überlegt, das könnte man, also dahinter steckt sogar ein System. Ich habe Jungs, die haben mir mal das programmiert, diese ich nenne die immer diese Young Professionals, also vor allem, wenn die Jungs irgendwie Informatik studiert haben oder stellenweise phänomenal oder übrigens auch Mädels, die können ja solche Sachen programmieren, dass die Knots, also wenn die sich jetzt vergrößern und wie viel Anzahl Knots gibt und wenn was passiert, wenn man ein System jetzt da entwickelt, das liegt ja alles programmieren. Da könnte man so eine Art Organisations Entwicklungsgrafen machen draus können, wäre wohl möglich. Müsste man drüber nachdenken.
So als neuronales Netz wahrscheinlich.
Das neuronale Netzstruktur, die hat mich ja auch geleitet, genau. Eben eine neuronale, wo es erstmal verschiedene wichtige Regionen gibt und stellenweise wechseln auch Führung. Wobei das wäre jetzt der nächste Schritt. Also neuronale Führung, da bringst du mich gerade auf einen tollen Gedanken, das kommt, während du das sagst. Das wäre eigentlich für mich der nächste Schritt der Führung. Also skizziere ich Zukunft ich gehe ja doch noch aus meiner Biografie, dass es doch noch immer ein Zusammenschluss von Individuen sind. Aber neuronale Struktur hieß ja, die wechselt dann auch. Also die Bereiche würden wechseln. Das ist natürlich eine sehr nächste Stufe von Führung für mich.
Kriegen wir vielleicht doch nochmal was von dir zu lesen, Daniel.
Ich schau mal, also im Moment will ich mein Unternehmen weiterführen. Und aber du hast mal einen Impuls jetzt bei mir gesetzt. Das ist interessant. Wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, dass in so einem Gespräch sich eine neue Idee entwickelt. Aber vielleicht ja, tut da mal was. Ich kann mir vorstellen, da ist die Kompetenz und die Kraft und die Leidenschaft noch da.
Ja.
Also, es ist so, ich bin jetzt 55 und so langsam, ich sag mal, ich merke mal bei mir so, ich bin genug geliefert.
Okay. Dann lass uns nochmal einen Punkt vielleicht so als letzten besprechen, bevor wir zur Zusammenfassung und zum Ende kommen. Jetzt interessiert mich natürlich in diesem Sphärenmodell, was du vorhin beschrieben hast, das Thema Entscheidungen treffen und finden, wie das da passiert. Weil du hast ja auch gesagt, über 17 Hierarchieebenen hinweg, Mensch, manchmal ganz schön schwierig. Wir sind da auch an informellen Machtstrukturen gescheitert. Ja. Wie funktioniert denn das Thema Entscheidungen treffen und finden in dem Sphärenmodell?
Ich denke, es ist letztendlich ein Finden und Überzeugen des besten Arguments letztendlich. Also es geht nicht mehr über eine reine Machthierarchie, sondern der die besten Argumente hat, der die überzeugendsten Argumente hat und die meisten Nods auf seine Seite bekommt, der wird erfolgreich sein. Also es geht darum, nicht mehr ums Verkaufen. Verkaufen im Sinne von, ich muss immer noch eine Idee verkaufen, sondern wer hat die überzeugendsten Argumente, wer kann überzeugen, dass was tatsächlich funktioniert. Also Expertenwissen ist ganz wichtig.
Klingt nach viel Arbeit.
Ist so, das macht es eben auch anstrengender. Viele glauben ja immer, es wäre viel einfacher. Ich sage, nein, das Gegenteil ist der Fall. Es wird viel anstrengender. Führung wird viel, viel komplizierter und anstrengender, weil du musst dich jetzt um das kümmern, was eigentlich immer deine Aufgabe war. Nicht zurücklehnen und sagen, jetzt bin ich der Chef, mach mal. Also wenn ich es mal geschafft habe, eben auf dem Chefsessel Platz nehmen zu dürfen. Jetzt hört alles auf mein Kommando und ihr macht mal. Sondern dann kommen die Mitarbeiter und sagen, tja, nee, so war es nicht gemeint, nichts mit Ausruhen, jetzt wollen wir dich und deine Expertise nämlich anzapfen, folgende Punkte habe ich und folgende Ideen. Wie stehst du dazu, Chef? Zack. Dann muss er sich, übrigens, das tun natürlich gute Chefs, haben sie immer mit solchen Themen auch wirklich intensiv beschäftigt, ne? Sonst wären sie nicht gut. Ich sag die Guten. Ich sag nicht die erfolgreichen Bekannten, die es oft nach außen gibt, sondern die wirklich Guten wussten es alles schon immer. Die haben es noch etwas genannt. So wie ich immer sage, alles, was heute neu ist, haben gute Unternehmer schon immer alles gemacht. Die wussten schon immer, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter mit einzubeziehen und Wertschätzung für die Mitarbeiter zu haben. Die sind auch noch morgens um den Betrieb gelaufen und haben ihre Mitarbeiter jeden persönlich mit Handschlag begrüßt. So, da fängt es an. Und wie geht's der kranken Tochter?
Und ist die genau, die haben das immer schon gemacht, ohne das dann irgendwie auch agil oder Beziehungsgestaltung oder was oder auch immer zu nennen.
Das hat was mit gutem, ich sag mal, eine Mischung zwischen dem, was ich guten Kaufmann, ehrbaren Kaufmann nenne, und einfach gesunden Menschenverstand, einfach nicht nur Verstand, sondern auch Menschenherz. Und damit geht sich's. Also, wie gesagt, du brauchst alles drei, damit es funktioniert. Ne? Nur Herz alleine ist zu wenig, weil mit gutem Herzen willst du viel, aber oft erreichst du das Gegenteil von dessen, was du willst. Du brauchst schon auch das andere, damit es eine Einheit wird und gut wird. Aber die wirklich erfolgreichen Unternehmer haben das immer schon gewusst. Die haben das immer gemacht. Und übrigens auch die erfolgreichen Führungskräfte. Ich kann da immer nur an meinen ehemaligen Chef verweisen bei Dornier, der das hatte und der es einfach als Persönlichkeit hatte. Und er hat es heute noch. Er ist jetzt 78. Ich treffe mich immer wieder mit ihm und ich bin immer noch fasziniert von dem Mann. Weil ich denke, Wahnsinn, ich hoffe, ich bin mit 78 auch noch so lebendig und so agil wie der Mann da. Dann habe ich es richtig gemacht.
War das der, wo du im Vorgespräch kurz gesagt hast, der hatte diesen zentralen Satz im Sinne von konsequent in der Sache und immer respektvoll zu Menschen?
Frey, Professor Dieter Frey von der LMU München.
Ah, ja.
Auch ein toller Typ, aber Dieter Frey sagte das immer, den kannte ich, weil der war viele Jahre in meinem Beirat in der Akademie und der war so ein Satz, den fand ich immer sehr überzeugend. Ne?
Und am Ende läuft es doch sehr stark darauf hinaus. Ja. Plus vielleicht die alte Weisheit, wer Menschen beschäftigt, muss sich mit Menschen beschäftigen. Ne? Und die auch mögen und da Wertschätzung Sebastian, zeigen können.
Da steckt alles drin, genau. Also wie gesagt, es hat, sag ich immer, ich habe nie wirklich was großartig Neues entwickelt, sondern ich habe das Maximale, das, was eigentlich schon bekannt war, in verschiedenen allerdings Disziplinen oder Feldern, Wissenschaftsfeldern oder Forschungsfeldern, habe ich zusammengeführt. Ne? Es gab wirklich mal eine Zeit, da haben die Psychologen halt nicht mit den Betriebswirten geredet und die Soziologen waren auch in meiner eigenen Welt. Und da habe ich einfach mal eine Verbindung hergestellt und gesagt, Mensch Leute, eigentlich am Ende reden wir ja alle irgendwo über dasselbe. Wir haben nur einen anderen Blick auf das jeweilige Objekt. Wie wäre es denn mal, wenn man sowas wie einen Gesamtblick schaffen und wir wissen und akzeptieren, die Standpunkte von jedem Einzelnen sind wichtig und gehören dazu.
Ja, dann lass mich mal zusammenfassen. Also wir haben eine spannende Reise gerade hinter uns, über wahrscheinlich 40, 50 Jahre Managementforschung, vom Harzburger Führungsmodell über Peter Drucker, über Friedmund Malik, Reinhard Sprenger bis hin zur systemischen Führung und zum Sphärenmodell.
Ja.
Ich habe mitgenommen für mich, für das Thema Führung ist eine Selbstführung ganz, ganz wichtig, auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, so als Selbstreflexion. Dann als Hard Skills, sagtest du, gehört dazu, voranzugehen, Orientierung zu geben, Ziele auch vorzugeben. Hast du nochmal als wichtigen Aspekt systemischer Führung genannt. Dann auch Entscheidungen zu treffen, wobei, was uns häufig davon abhält, ist die Angst auch vor einer Fehlentscheidung. Da ist es wichtig, die richtige Kultur zu etablieren. Dann Adressaten adäquat und persönlichkeitsadäquat zu kommunizieren. Und auf der soften Seite eben genau diese eigene Haltung zu entwickeln, wertschätzend mit Menschen umzugehen, Potenziale auch zu heben, Talente zu entwickeln, um eben attraktiv zu werden, auch für junge Leute.
Ja.
Und dann beim Thema systemische Führung sehr stark auch ein Ziel zu benennen, Ressourcen und den Rahmen bereitzustellen, diese Haltung zu zeigen, dann auch Eigenverantwortung und Selbstorganisation zuzulassen und Menschen zu vernetzen. Das waren so die Punkte, die ich mitgenommen habe.
Ja, richtig, alles richtig.
Sagst du noch mal ganz kurz, wenn sich jetzt die Hörer für dich interessieren und das, was ihr macht, was sind so die besten Anlaufstellen?
Wie meinst du, bei uns, bei der Akademie für systemische Führung, am besten www.dp-akademie.de. Auf die Website gehen oder mich anrufen direkt 0172 56 36 252. Wer Fragen hat, jederzeit gerne. Ja? Und sonst auf die Website kommt man hin. Wer sich da inhaltlich mit beschäftigen möchte, wie gesagt, das genannte Buch führen, worauf es wirklich ankommt, oder Unternehmensorganisation der Zukunft, kann ich sehr empfehlen. Oder jetzt haben wir neues, letzte Ausfahrt Führung, da sind auch Grundgedanken systemischer Arbeit. Und habe ich mit meinem Kollegen Alexander Höhn und Bernhard Rosenberger vor kurzem herausgebracht. Da ist übrigens auch das Fernmodell drin. Allerdings nicht Bild, sondern nur die Erklärung.
Okay.
Das Wichtigste haben sie gelassen, aber gut. Kann man alles auf meiner Website sehen.
Ja, super. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Hat viel Spaß gemacht, mal den Rundumschlag zum Thema Führung zu machen, Daniel.
Ja, glaube ich doch.
Soweit mein Gespräch mit Daniel F. Pinnow. Ich hoffe, Sie konnten daraus auch wieder zahlreiche Inspirationen, Ideen und Impulse für Ihre tägliche Führungsarbeit mitnehmen. In Erinnerung geblieben sind mir insbesondere zwei Punkte. Einmal, dass es für Führungskräfte sehr, sehr wichtig ist, persönlichkeitsadäquat zu kommunizieren und auch beim Thema systemische Führung Vernetzung herzustellen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Mitarbeiter bestmöglich und selbstorganisiert arbeiten können. Wenn Sie Spaß an der heutigen Folge hatten und auch was für sich mitnehmen konnten, freue ich mich, wenn Sie mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, nutzen Sie wie immer gerne den dazugehörigen Blog-Eintrag zu dieser Episode. Den finden Sie wie immer unter nachhaltigführen.blog, führen mit UE und dann /S01E18. In der kommenden Woche rede ich mit Sebastian Schmidt. Sebastian ist Hoteldirektor beim Hotel Deichgraf in Wreden und wird uns verraten, warum es sein Plan ist, sich als Führungskraft selber abzuschaffen und wie man Change-Prozesse erfolgreich über die Bühne bringt und dabei auch die Mitarbeiter partizipieren lässt. Von daher sicherlich nochmal ganz, ganz spannende Insights in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran.